SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch, guten Morgen. Für alle, die mobil sein müssen, es ist zurzeit wirklich nicht einfach. Sprit ist extrem teuer. Bei Bussen und Bahnen fanden in diesem Jahr schon jede Menge Arbeitskämpfe statt. Und seit Mitternacht sind die Pilotinnen und Piloten der Lufthansa zu einem zweitägigen Streik aufgerufen. Deutschlandweit werden deswegen heute und morgen mehrere hundert Starts und Landungen gestrichen. Der Ausstand soll aber kleiner ausfallen als der letzte. Unser Reporter Roman Warschauer hat die Details.
Anders als beim letzten Streik im Februar, damals hatten auch gleichzeitig die Flugbegleiter die Arbeit niedergelegt, will Lufthansa nach eigenen Angaben rund die Hälfte der ursprünglich geplanten Flüge durchführen. Auf der Langstrecke fast zwei Drittel. Gestrichen sind von den Drehkreuzen Frankfurt und München vor allem viele innerdeutsche und innereuropäische Flüge, aber auch etwa Verbindungen nach Nordamerika. Hier können Passagiere leichter auf andere Airlines umgebucht werden. Hintergrund des Streiks ist ein Tarifkonflikt zur betrieblichen Altersversorgung der rund 5000 Pilotinnen und Piloten. Die Lufthansa lehnt es ab, dafür mehr Geld auszugeben. Die Gewerkschaft wiederum will erst an den Verhandlungstisch zurückkehren, wenn es ein aus ihrer Sicht verhandelbares Angebot gibt.
Bei einem Zugunglück in Bayreuth sind 8 Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Im Hauptbahnhof der oberfränkischen Stadt sind am Abend 2 Regionalzüge zusammengestoßen. Was da genau passiert ist, berichtet unsere Reporterin Inga Pflug.
Ein Triebwagen der Agilis sei beim Rangieren am Bayreuther Hauptbahnhof auf ein anderes Gleis gefahren, auf dem aber gerade ein Reisezug aus Bad Steben einfuhr, so ein Sprecher der Bundespolizei. Beide Züge seien bei der Kollision langsam unterwegs gewesen, dennoch seien die Schäden massiv. Der Bahnverkehr am Bayreuther Hauptbahnhof wurde komplett eingestellt, gestrandete Bahnreisende mussten auf Busse umsteigen.
Die Spitzen von Union und SPD haben bis in den späten Abend im Koalitionsausschuss über die Themen Haushalt, Klimaschutz und Wahlrecht beraten. Beobachter berichten, konkrete Beschlüsse seien nicht gefasst worden. Das heißt aber, man habe in Haushaltsfragen bei der Grundsicherung und auch dem Klimaschutzprogramm Fortschritte gemacht. Die Bundesregierung muss bis Ende des Monats schildern, wie die CO2-Ziele bis 2030 doch noch erreicht werden sollen. Die SPD hatte vor der Ausschusssitzung gefordert, auch über die enorm gestiegenen Spritpreise sprechen zu wollen. Dazu nahm das Kabinett aber bereits eine Entscheidung vorweg. Die Mineralölkonzerne sollen ihre Spritpreise nur noch einmal täglich erhöhen dürfen. Im Nahen Osten gehen die gegenseitigen Angriffe weiter. Das israelische Militär hat im Libanon nach eigenen Angaben etliche Stellungen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz angegriffen. Für den Raketenangriff auf eine iranische Mädchenschule in der ersten Stunde des Krieges gegen den Iran sind wohl die Streitkräfte der USA verantwortlich gewesen. Unter anderem berichten das die New York Times und der Fernsehsender CNN. Samuel Jakisch mit den Infos dazu.
Den Berichten zufolge hätten die USA eigentlich auf einen benachbarten Stützpunkt der iranischen Revolutionsgarde gezielt, der früher auf demselben Gelände wie die Schule untergebracht war. Das US-Zentralkommando habe beim Erstellen der Zielkoordinaten für den Angriff jedoch veraltete Geheimdienstinformationen verwendet. Diese seien nicht überprüft worden, was zu dem folgenschweren Fehler des US-Militärs geführt habe. Bei dem Angriff vom 28. Februar wurden nach Angaben iranischer Behörden mehr als 160 Kinder getötet. US-Präsident Donald Trump hatte sich noch zu Beginn dieser Woche geweigert, die Verantwortung der USA für den Angriff anzuerkennen.
Der UN-Sicherheitsrat hat die iranischen Angriffe auf Golfstaaten und andere Länder in der Region verurteilt. Die Resolution war von mehreren Staaten eingebracht worden. Aus New York berichtet unser Korrespondent Martin Ganselmeier.
Die Resolution war von Ländern des Golfkooperationsrates sowie von Jordanien eingebracht worden. Sie wurde von 135 UN-Mitgliedstaaten unterstützt, darunter auch Deutschland. Iran wird darin aufgefordert, die Angriffe auf die umliegenden Golfstaaten sofort zu beenden. 13 von 15 Mitgliedstaaten im Weltsicherheitsrat stimmten für die Resolution. Nur Russland und China enthielten sich. Sie kritisierten die Resolution als extrem unausgewogen, weil die Angriffe Israels und der USA gegen Iran nicht einmal erwähnt werden. Ein zweiter Resolutionsentwurf, eingebracht von Russland, der alle Beteiligten zur Rückkehr an den Verhandlungstisch aufrief, scheiterte am Veto der USA. Der iranische UN-Botschafter verurteilte die völkerrechtlich bindende Resolution des Weltsicherheitsrates. Sie kehre die Rollen von Angreifer und Opfer um.
Nach Deutschland und Österreich geben auch die USA einen Teil ihrer Ölreserven frei. Laut Energieministerium handelt es sich um rund 170 Millionen Barrel. Die seien Teil der 400 Millionen Barrel, die die Internationale Energieagentur angekündigt hat, freizugeben. Die Maßnahme soll die gestiegenen Spritpreise stabilisieren. Es geht um Millionenbeträge und ums Ansehen. Experten und Politiker haben darüber entschieden, welche Universitäten ab dem kommenden Jahr weitere 7 Jahre als exzellent gefördert werden. Gestern wurde bekannt, es handelt sich um die RWTH Aachen, die Universität Bonn, die Berlin University Alliance, die TU Dresden, die Universitäten Hamburg und Heidelberg, das KIT Karlsruhe, die LMU München und die TU München sowie die Universität Tübingen. Baden-Württemberg ist damit das Bundesland mit den meisten Exzellenzuniversitäten. Aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Stuttgart berichtet Phyllis Kückrekoll.
Wissenschaftsministerin Olschowski von den Grünen bewertet das Ergebnis als sehr gute Nachricht und keine Selbstverständlichkeit. Die Forschungseinrichtungen erhalten jährlich zusätzlich bis zu 15 Millionen Euro. Damit könnten die Hochschulen in Tübingen, Karlsruhe und Heidelberg ihre internationale Spitzenstellung weiter ausbauen, so Olschowski. Die Förderperiode geht von 2027 bis 2033. Die Universität Freiburg ist in einem Exzellenzauswahlverfahren und hat einen Neuantrag gestellt. Die Entscheidung fällt am 2. Oktober. Die Universität Konstanz darf den Titel Exzellenzuniversität nur noch bis Ende des Jahres tragen.
Wie konnte es zum Kindesmissbrauch im Erlebnisbad Rolantica in Rust in Südbaden kommen? Eine Woche nach dem Urteil im Prozess um den Missbrauch eines Mädchens dort steht diese Frage weiter im Raum. Der Chef des Rolantica hatte in der Badischen Zeitung erstmals über den Abend im Sommer vergangenen Jahres gesprochen. Der Anwalt des Mädchens und der Eltern hat nun aber der Darstellung in mehreren Punkten widersprochen. SWR-Reporterin Vera Engelhardt.
Es geht um zeitliche Abläufe und um die Frage, wer geholfen hat und wer nicht. Der Chef des Wasserparks, Michael Kräft von Böen, sagte der BZ unter anderem, die Eltern hätten sich nach dem Verschwinden ihrer Tochter über eine halbe Stunde später beim Badpersonal gemeldet, als es der Vater im Prozess gegen den Täter geschildert hatte. Eine Durchsage im Bad sei aus technischen Gründen nicht möglich gewesen. Dem widersprach der Anwalt der Familie, Thorsten Schulte-Günne. Der Vater habe zu einem späteren Zeitpunkt schon zum zweiten Mal Alarm geschlagen. Eine Durchsage sei verweigert worden, um Panik zu vermeiden. Es werde demnächst noch Gespräche zwischen den Beteiligten geben. Der Täter hatte die Vorwürfe eingeräumt. Das Landgericht Freiburg verurteilte ihn zu 4 Jahren und 9 Monaten Haft.
Zum Sport. Im Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Champions League hat Bayer Leverkusen gegen den FC Arsenal einen Achtungserfolg erzielt. Das Spiel endete 1:1. Aus Leverkusen, Marc Eschweiler.
93 Minuten lang hat Bayer Leverkusen dem Favoriten aus London einen großen Kampf geliefert und das Spiel über weite Strecken offen gestaltet. Nach dem Kopfballtreffer von Robert Andrich direkt nach Wiederbeginn in der zweiten Halbzeit sah Leverkusen auch lange wie der Sieger aus. Aber ausgerechnet Kai Havertz machte dem Bundesligisten noch einen Strich durch die Rechnung. Der frühere Leverkusener wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt und verwandelte in der 89. Minute einen diskutablen Foulelfmeter für Arsenal zum 1:1 Endstand.
Heute Abend beginnt in der Europa League die K.O.-Runde. Es findet das Achtelfinal-Hinspiel statt. Der VfB Stuttgart empfängt den FC Porto. Und auch in der UEFA Europa Conference League geht es los mit der K.O.-Runde. Mainz 05 muss dann beim tschechischen Club Sigma Olmütz antreten.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Im Süden Baden-Württembergs ist es anfangs noch stark bewölkt. Es kann noch ein bisschen regnen. Tagsüber scheint dann immer wieder die Sonne. Es ist aber auch mal bewölkt. Die Höchsttemperaturen 10 Grad auf den Schwarzwaldhöhen und in der Eifel, 13 Grad an der Sieg, 16 Grad heute im Breisgau und in der Vorderpfalz.
SWR aktuell. Hintergrund.
Welches Kind schafft das Abitur? Welches nicht? Oft heißt es, dass allein die Leistung von Schülerinnen und Schülern zählt, aber das stimmt nicht. Das zeigt eine neue Studie des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe, dem LIVBI in Bamberg. Sie analysiert erstmals umfassend, wie stark die soziale Herkunft in Deutschland den gesamten Bildungsverlauf eines Menschen beeinflusst. Armin Himmelrath berichtet.
Entscheidend sind demnach Armut, Bildungsniveau und beruflicher Status der Eltern. Marcel Helbig ist Professor am LIVBI und einer der Autoren der Studie.
Wir haben nach wie vor ein großes Problem mit sozialen Ungleichheiten beim Zugang zu Kompetenzen und Zertifikaten. Und wir haben uns auch in den letzten Jahrzehnten, wo dieser Befund genauso schon stand, immer schwer getan, daran irgendwas zu ändern.
Für die Studie wurden in einer Langzeitanalyse tausende Bildungskarrieren von der Geburt bis zum Alter von 26 Jahren ausgewertet. Einer der bemerkenswertesten Befunde sei für ihn, dass sich die ungleichen Chancen bereits sehr früh in der Grundschule manifestieren, sagt Bildungsforscher Helbig.
Das Wichtigste ist im Endeffekt im Hinblick auf die Kompetenzen, dass die sich vor allem in den frühen Jahren auseinanderentwickeln. Das heißt, wir haben eigentlich im Alter von 7 Jahren bereits die sozialen Ungleichheiten so weit ausgeprägt wie auch am Ende der Schulzeit. Und das bedeutet eigentlich auch, dass wenn man etwas tun will, um etwas an Kompetenzungleichheiten zu ändern, muss man sehr früh ansetzen. Das heißt bereits in der Kita.
Das Ergebnis stelle das Schulsystem mit seinen zahlreichen Übergängen deutlich in Frage, sagt Marcel Helbig. Also den Wechseln von der Kita in die Grundschule, von der Grund- in die weiterführende Schule und dann weiter in Ausbildung oder Studium. Denn es zeige sich,
dass die Übergänge im Bildungssystem, die damit zusammenhängen, wie Schüler benotet werden, wie sie für weiterführende Schulen empfohlen werden und wie aber auch dann die Eltern und die Schüler Bildungsentscheidungen treffen, Ungleichheiten produzieren und am Ende wir einen sozial ungleichen Zugang zu Zertifikaten haben werden.
Fördermaßnahmen, um Bildungsungerechtigkeiten auszugleichen, müsse es aber nicht nur für jüngere Kinder geben, sondern für alle Heranwachsenden, betont Anne Slifka, Professorin für Bildungsforschung an der Universität Heidelberg. Sie plädiert dabei für eine viel stärkere Nutzung von Daten, die in den Schulen ohnehin gesammelt werden. In Kanada werde das beispielsweise so gehandhabt.
Also nehmen wir einmal an, man hat in den Daten gesehen, dass 25% der Kinder selbst in Klasse 3 noch große Schwierigkeiten haben mit dem Lesen. Dann würde das zu einem strategischen Ziel der Schule, das zu verbessern. Und die Schule würde dabei ganz gezielt unterstützt, dieses strategische Ziel zu erreichen. Das heißt, sie bekommt passgenaue Fortbildungen. Sie bekommt unter Umständen zusätzliche Medien und Materialien. Vielleicht erhält sie sogar Mittel für die Einrichtung einer attraktiven Schulbibliothek.
In Deutschland dagegen stehen die meisten Bundesländer bei der datengestützten Schulentwicklung noch ganz am Anfang. Und der positive Effekt auf die Förderung der Kinder und Jugendlichen werde wohl begrenzt bleiben, prognostiziert der Bamberger Bildungsforscher Marcel Helbig. Denn das Schulsystem an sich sei strukturell ungerecht, solange es nicht grundlegend umgebaut werde.
Armin Himmelrath berichtete.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Schon lange vor dem Angriff auf den Iran hat die EU ihre Reiserichtlinie überarbeitet. Heute will das Europäische Parlament darüber abstimmen. Die neue EU-Reiserichtlinie tritt im Mai in Kraft und soll bis 2029 vollständig umgesetzt werden. Sabrina Fritz.
Die Europäische Union hat präzisiert, wann eine Reise storniert werden kann und wann die Urlauber ihr Geld dafür zurückbekommen. Dazu gehören unvermeidbare und ungewöhnliche Umstände vor Ort. Reisewarnungen können dabei ein wichtiger Hinweis sein, reichen aber alleine als Begründung nicht aus. Jeder Fall muss individuell geprüft werden, heißt es in der Richtlinie. Neu geregelt ist auch das Thema Gutscheine. So haben Touristen das Recht, Gutscheine abzulehnen und stattdessen eine Erstattung zu verlangen. Wenn sie einen Gutschein erhalten, ist dieser maximal ein Jahr gültig und kann für verschiedene Leistungen verwendet werden. Wird nicht der ganze Gutschein aufgebraucht, muss der Rest ausbezahlt werden.
Das Bundeskriminalamt, das BKA in Wiesbaden, feiert heute seinen 75. Geburtstag. Zum Festakt ab 15 Uhr am Sitz der Behörde in Wiesbaden werden Bundeskanzler Friedrich Merz und Innenminister Alexander Dobrindt erwartet. Andrea Bonhagen.
Heute hat das BKA rund 9000 Beschäftigte, unter ihnen inzwischen etwa 40% Frauen. Über 60 Verbindungsbeamtinnen und Beamte arbeiten im Ausland. Zu den Aufgaben gehören neben Schwerverbrechen, Personenschutz, Staatsschutz und der Zusammenarbeit mit Interpol auch organisierte Kriminalität, Terrorismus, die Pflege der DNA-Datenbank und die Bekämpfung von Cyberkriminalität, Spionage und Sabotage.
Und nach dem Festakt zur Gründung des BKA reist der Bundeskanzler nach Norwegen. Friedrich Merz will dort mit dem norwegischen Regierungschef Jonas Gahr Støre über eine intensivere Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen sprechen, aufgrund der Bedrohung durch Russland. In Rheinland-Pfalz findet heute um 10 Uhr der zweite landesweite Warntag statt. Das Lagezentrum Bevölkerungsschutz in Koblenz löst Probewarnungen aus, die die Menschen über die Warn-Apps Nina und Katwarn oder den Mobilfunkdienst Cell Broadcast erhalten. Dirk Rodenkirch.
Über das Cell-Broadcast-System wird ein lauter, schriller Alarmton direkt auf das Smartphone gesendet. Die Geräte müssen dafür eingeschaltet sein. Erstmals wird über Cell-Broadcast auch eine Entwarnung erfolgen, gegen 10.45 Uhr. Innenminister Ebling sagte, der Warntag helfe, technische Abläufe zu überprüfen, Warnmittel zu verbessern und die Menschen mit den Warnsignalen vertraut zu machen. Im vergangenen Jahr gab es den ersten eigenständigen landesweiten Warntag in Rheinland-Pfalz. Er ergänzt den bundesweiten Warntag im Herbst.
Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz findet heute Abend im SWR die Wahlarena statt. Ab 20.15 Uhr sind 7 Spitzenkandidatinnen und Kandidaten in der Fernsehdebatte zu Gast. Matthias Zahn.
Im Mittelpunkt stehen Fragen aus dem Publikum. Die Bürgerinnen und Bürger hatten sich auf einen Aufruf des SWR hin gemeldet. Themen sind Bildung, Gesundheit, Kommunen, Integration und Wirtschaft. Es antworten Alexander Schweizer von der SPD, Gordon Schnieder von der CDU, für die AfD Jan Bollinger, die Grüne Katrin Eder, Daniela Schmidt von der FDP, von den Freien Wählern Joachim Streit und für die Linke Rebecca Ruppert. Die SWR-Wahlarena dauert mehr als 2 Stunden, von 20.15 Uhr bis 22.30 Uhr. Online begleiten wir die Live-Sendung im Fernsehen wieder mit einem Faktencheck und Analysen.
Und nochmal Sport im SWR Aktuell Infodate am Morgen, und zwar mit den Paralympischen Winterspielen in Italien. Dort ist heute der 6. Wettkampftag. Marcel Stober.
Wie immer, wenn es die Tofana-Piste in Cortina hinuntergeht, ist Annalena Forster Kandidatin für eine Medaille. 2 hat sie bei diesen Paralympics schon geholt, nun freut sie sich auf den Riesenslalom. Die technischen Disziplinen liegen ihr, auch wenn dieses die einzige Disziplin war, in der sie vor 4 Jahren in Peking gar keine Medaille holte. Ihr Debüt gibt die jüngste Athletin des deutschen Kaders. Die sehbehinderte 17-jährige Maja Fügenschuh tritt mit Guide Johanna Holzmann an, die selbst schon im Skicross bei Olympia teilgenommen hat. Und für Deutschlands Eishockeyspieler geht es nach 3 Niederlagen im Platzierungsspiel mit der Slowakei darum, ob man in Mailand noch um Platz 5 oder bloß Platz 7 spielen kann.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Der Bundesdrogen- und Suchtbeauftragte Hendrik Streeck stellt heute eine App aus Baden-Württemberg einem größeren Publikum vor. Die App Frei will Jugendliche innerhalb von 3 Wochen dazu anleiten, ihre Mediennutzung zu regeln und Freizeit neu zu entdecken. Jim Bob Nikschas weiß, wer sich in der Politik besonders darüber freuen dürfte.
Zu den Dingen, die wir normalen Bürger von der Politik so erwarten, gehört auch eine gewisse Weitsicht. Aufziehende Probleme und Krisen erkennen und wenn möglich schon darauf vorbereitet sein. So richtig gut geklappt hat das in den letzten Jahren aber nicht. Zum Beispiel bei den Gefahren durch Social Media. CDU-Vize Daniel Günther gab das diese Woche in ziemlich drastischen Worten zu. Eine schwere Sünde sei es gewesen, Kinder und Jugendliche nicht zu schützen, unter anderem vor der Suchtgefahr von TikTok und Co. Auch Günther selbst fällt es demnach schwer, sein Handy mal wegzulegen. Und das nicht nur, wenn sein Erzrivale Markus Söder gerade spricht. Zum Glück müssen wir uns bei der Weitsicht nicht nur auf die Politik verlassen. Entwickler aus Lörrach in Baden-Württemberg haben mit der App Frei wohl einen echten Coup gelandet, wie sich Kinder und ihre Eltern die Vor- und Nachteile von Social Media bewusster machen können. Heute wird die App vom Bundesdrogenbeauftragten sogar hier in Berlin groß vorgestellt. Auch Daniel Günther dürfte das freuen, denn bisher dringt er mit seiner Forderung nach einem Social-Media-Verbot für Kinder nicht durch bei Parteifreund und Instagram-Star Markus Söder. Doch immerhin muss man sagen, nach einem längeren Weg ist das Problem in der Politik schon mal angekommen.
Anmerkungen von Jim Bob Nikschas.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.